Herzlich willkommen beim Prep to Perform Podcast mit Fee Bayer. Hier werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, wo Menschen sich auf körperliche Höchstleistungen wie sportliche Wettkämpfe, Spiele, künstlerische Bühnendarstellungen oder andere Ereignisse vorbereiten. Wir beleuchten dabei vor allem die Athleten- bzw. Künstlerbetreuung in all ihren die Leistung beeinflussenden Facetten, von der Trainingsplanung über kulturelle Aspekte und eingesetzte Technologien bis hin zu aktuellen Trends. Mit diesem Podcast wollen wir unseren Beitrag zum Teilen von Wissen in diesen Bereichen leisten und interdisziplinäres Lernen fördern. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 102 unseres Prep to Perform Podcasts mit Fee Bayer. Heute habe ich zu Gast Dr. Thomas Blobel, Datenanalyst und Medical Performance Analyst bei Eintracht Frankfurt. Thomas befindet sich gerade, ich glaube, im Homeoffice. Wir haben das gar nicht vorher gefragt. Ja, er nickt in Frankfurt. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Ja, hallo, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mir geht's soweit sehr gut. Ich bin, wie du schon festgestellt hast, heute im Homeoffice. Die Mannschaft ist in Aberdeen. Und insofern habe ich das genutzt, heute mal von zu Hause aus zu arbeiten.
Sehr schön. Ja, wir haben das eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich freue mich sehr, dich zu Gast zu haben, weil meine Arbeit ist ja sehr um das Thema Technologie zentriert und es gibt ja noch gar nicht so viele wie dich in den Vereinen auf der Rolle, und das ist natürlich eine ganz wichtige Perspektive, wenn es um das ganze Thema Sporttechnologien, Arbeit mit Sporttechnologien, Auswahl von Sporttechnologien, aber eben dann auch die Implementierung vor allem geht. Insofern freue ich mich da sehr, da heute mal mit dir aus einer anderen Perspektive auf die Themen zu schauen.
Ja, ich freue mich auch und ja, bin auch gespannt, wohin das Gespräch führt, weil es, glaube ich, auch eine große Herausforderung ist, die viele kennen und sozusagen mit der wir alle kämpfen und ja, ähnliche Probleme, glaube ich, haben.
Genau, dann schauen wir mal, was wir heute alles offenlegen. Ja. Bevor wir ein bisschen über das Inhaltliche sprechen, vielleicht erstmal ganz grob zur Orientierung. In welcher Abteilung bist du angesiedelt und welchen Abteilungen steht auch deine Expertise zur Verfügung?
Genau, da ist schon sozusagen die erste Herausforderung, weil ich ja der medizinischen Abteilung zugeordnet bin. Und du hast ja auch gesagt, du hast mich vorgestellt mit Dr. Thomas Blobel. Und das ist dann sozusagen immer der erste Punkt, dass wenn ich erzähle oder wenn das herauskommt, Doktor und dann medizinische Abteilung, dann klagen mir die Leute ihr Leid. Aber ich bin eben kein Mediziner. Ich bin also Sportwissenschaftler. Also ich habe in der Sportwissenschaft promoviert, also vielmehr im Bereich der Trainingswissenschaft und Sportinformatik. Also daher auch so dieser technische Hintergrund. Genau, und zu deiner Frage, also primär natürlich der medizinischen Abteilung in diesen Bereichen, also da in den Bereichen der Datenaufbereitung, Datenzusammenführung, aber auch, wie es dann in dem Titel heißt, medizinische Leistungsdiagnostik. Ich habe es auch versucht, so ein bisschen zu spezifizieren, weil natürlich Leistungsdiagnostik hört man häufig, das ist ein sehr viel verwendeter Begriff. Aber die Herausforderung daran ist, es ist nicht nur trainingswissenschaftlich oder sportwissenschaftlich Leistungsdiagnostik. Häufig wird Leistungsdiagnostik auch nur mit der Ausdauerleistungsdiagnostik gleichgesetzt. Ich sehe es vielmehr Leistungsdiagnostik auch im trainingswissenschaftlichen Aspekt. Also man hat die Komponenten der Leistungsfähigkeit und da gehört ja viel mehr dazu. Da gehört nicht nur die konditionellen Fähigkeiten, sondern es gehört einfach auch zum Beispiel technisch, taktisches, psychologisches. Und deswegen habe ich auch das so ein bisschen spezifiziert, um zu sagen, okay, mein Fokus ist primär auch aus medizinischer Sicht, aber das überschneidet sich natürlich auch sehr, sehr stark mit anderen Abteilungen, wie jetzt zum Beispiel der Athletikabteilung. Und da sind wir dann eben auch schon an dem Punkt. Also ich habe natürlich Überschneidungen und die Expertise steht auch der Athletikabteilung zur Verfügung. Da ist natürlich auch viel Austausch, weil, was man auch weiß, also die meisten leistungsdiagnostischen Daten kann man sowohl aus medizinischer Sicht als auch aus Performance-Sicht sehen, also als unter Trainingsaspekten. Und da kann man das gar nicht so abgrenzen. Ja, also da gibt es klare Überschneidungen. Und ein weiterer Bereich, in dem ich auch tätig bin, also wir arbeiten auch, das Projekt besteht schon seit knapp einem Jahr, an einer zentralen Datenplattform im Verein. Und im Rahmen dessen habe ich natürlich auch nochmal mehr Überschneidungen zu anderen Bereichen, also unter anderem auch zum Scouting, da arbeiten wir sehr eng zusammen. Und das deckt dann auch viel mehr Bereiche ab. Also ja, ich sitze da so ein bisschen sehr, sehr interdisziplinär. Wie hat es mal jemand gesagt, wie die Spinne im Netz. Aber habe da eben ganz viele Überschneidungen dazu. Aber gehöre hauptsächlich oder bin der medizinischen Abteilung zugeordnet.
Ja, Ja, die Dinge sind ja auch alle miteinander verbunden. Das ist ja doch auch wichtig, das auch auf der Datenebene auch so darzustellen. Jetzt hast du den medizinischen Bereich genannt, du hast den athletischen Bereich genannt, du hast sogar Scouting genannt. Dann gehe ich auch mal davon aus, dass du in den Bereich Spielanalyse, Gegnervorbereitung, bist du da auch noch, gibt es auch noch sinnvolle Schnittmengen, Schnittstellen?
Da kommen wir dann wiederum zu einem dritten Bereich, den ich auch noch behandle. Genau, das ist sozusagen, das ist auch ein relativ junges Projekt. Da haben wir entwickeln jetzt individuelle Spielerprofile, die wir auch gezielt oder aus verschiedenen Bereichen Daten zusammenführen und dann in einem festen Zeitraum sozusagen mit den Spielern umsetzen. Da sind wir jetzt gerade so in der Einführung, haben erstmal eine kleinere Auswahl an Spielern, mit denen wir das testen, wo wir auch Erfahrung sammeln. Aber dadurch allein habe ich schon die Schnittmengen eigentlich zu allen Bereichen im sportlichen Bereich. Ja, da aber dann weniger, also wie jetzt zum Beispiel mit der Athletik oder mit der Medizin, dass ich da groß Analysen baue, sondern da ist es vielmehr, ich habe den Austausch und wir versuchen zusammen Informationen oder eben ja, so Kennwerte zu generieren, die wir dann über diesen Zeitraum mit den Spielern nutzen können. Ja.
Super. Kannst du da mal ein Beispiel machen? Was kann so ein Kennwert sein?
Das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Also da haben wir auch wieder, im Endeffekt hat da der Bereich, also diese Komponenten der Leistungsfähigkeit haben da auch als Grundlage gedient. Da ist zum Beispiel, also das kann sowohl technisch-taktisch sein, es kann aber auch jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mehr in meinem Bereich sind, kann dann medizinisch sein. Also wenn man jetzt bei einem leistungsdiagnostischen Test feststellt, dass da oder... Also leistungsdiagnostischer Test ist bei uns auch sehr, sehr weit gefasst. Also es gehören auch zum Beispiel so Range-of-Motion-Tests dazu. Ja. Und wenn jetzt da zum Beispiel festgestellt wird, dass da ein Defizit ist, könnte jetzt auch sein, dass das in Zusammenarbeit zwischen Athletik und auch medizinischer Abteilung jetzt über den Zeitraum behandelt wird, dass man sagt, okay, man versucht da diesen Bereich oder dieses Gelenk zu mobilisieren oder was. Ja, und das wäre ein Bereich. Kann aber auch ganz andere Sachen sein, kann Ausdauer sein, ja. Also es ist spannend. nicht ja. Zusammengefasst. Alles, was im Endeffekt relevant ist für den Spieler.
Hm. Das heißt, du lernst sicherlich auch dann natürlich durch diesen vielfältigen Austausch mit den unterschiedlichen Fachabteilungen, lernst du aber sicherlich auch noch ganz viel aus diesen anderen Abteilungen.
Enorm. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne bei uns. Also wir haben sehr, sehr viele sehr gute Leute im Verein. Und es ist also fachlich als auch menschlich macht es natürlich sehr viel Spaß. Und da hat man diesen Austausch. Und ich glaube, das ist aber auch das Wichtige zu differenzieren in meiner Tätigkeit. Ich sehe mich nicht als Experte in einem Bereich, also auch nicht irgendwie, dass ich da in Konkurrenz auftrete, sondern es ist eigentlich mehr so als Unterstützung beziehungsweise derjenige, der versucht, dann das übergeordneter zu denken. Ja? Also ich bin kein Experte in der Ausdauerdiagnostik, ich bin kein Experte in der Kraftdiagnostik. Ja, ich habe natürlich da gewisse Erfahrungen gesammelt, aber ich würde mir jetzt nie anmaßen, auch zu sagen, jemand muss das und das machen, sondern es ist auch für mich eigentlich viel interessanter, da reinzugehen und mit den Experten dann zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwann ein Defizit oder laut Daten sehen wir, Defizit ist immer so ein schwieriger Begriff, wir können auch Potenzial sagen, aber wir sehen da etwas, was auffällig ist und jetzt geht man mit dem Experten in Austausch und macht das, weil er oder sie setzt es dann auch um, zusammen mit dem Spieler.
Mhm. Ja. Naja, und was ja eigentlich auch relativ selten in dem Kontext ist, du bist extremst interdisziplinär damit natürlich auch unterwegs. In einem Umfeld, wo du sehr viele Spezialisten hast, die miteinander kommunizieren und natürlich mit oder für den Cheftrainer natürlich dann auch Daten oder Entscheidungen vorbereiten, der dann wiederum ja auch wieder ein bisschen generalistischer draufschaut, beziehungsweise natürlich auch mal mit einem klaren Ziel. Aber da bist du so gesehen ein bisschen im positiven Sinne ja auch ein Ausreißer, dass du eben nicht in so einer Spezialistenrolle bist, sondern wirklich ja auch die große Herausforderung hast, das alles irgendwo auf einer Datenebene auch zusammenzuführen und da was rauszuziehen und da eine Weiterentwicklung voranzutreiben.
Genau, also definitiv. Das ist der Fluch und der Segen an meiner Tätigkeit. Also Segen, weil ich finde es einfach großartig, diesen Austausch zu haben. Ich sehe da auch ein enormes Potenzial, ja, in diesem Bereich, auch in Organisation generell, aber auch jetzt in Sportorganisationen. Fluch, wie du schon gesagt hast, weil man in keine Schublade so richtig passt. Ne? Und deswegen ist es auch, also bin ich auch unheimlich froh und auch unheimlich dankbar, jetzt in dieser Tätigkeit bei Eintracht Frankfurt sein zu dürfen, weil ich weiß nicht, ob man da woanders oder wie ich woanders untergekommen wäre, ja, weil keiner das so richtig in eine Schublade packen kann. Mhm. Ich meine, ich kann mich auf keinen Job bewerben, weil es gibt halt keine Jobausschreibung in diesem Bereich, ja. Mhm. Daher zeigt das auch wieder, das habe ich also der Leitung, den zwei Leitern der medizinischen Abteilung im Endeffekt ja auch zu verdanken, dass sie das gesehen haben und mich da auch oder mir diese Möglichkeit gegeben haben, mich in diesem Bereich zu entwickeln.
Spricht auf jeden Fall für eure medizinische Abteilung oder Leitung. Genau, Datenanalysten fallen mir auf jeden Fall viele in der Bundesliga ein, aber die sind ja tatsächlich meistens einem fachlichen Bereich zugeordnet. Bist du denn jetzt bei euch da, ich sag mal, alleine auf weiter Flur oder hast du noch Kollegen, denn entweder aus den Fachabteilungen oder auch Kollegen, die so wie du übergeordnet arbeiten dürfen?
Kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie man Datenanalyse abgrenzt, ne? Weil das ist ja generell die Schwierigkeit dieses Begriffes. Aber wir haben ganz klare Datenanalysten, die auch diese Jobbezeichnung oder diesen Jobtitel tragen oder mittragen. Ja, das ist zum Beispiel im Scouting haben wir da einige. Wir haben aber auch darüber hinaus natürlich zu sehen, dass viele, die mit Daten arbeiten und diese analysieren und auch wenn sie einen anderen Jobtitel tragen, dennoch auch Tätigkeiten der Datenanalyse betreiben. Und da haben wir die Spielanalyse, natürlich die Athletik in dem Bereich. Ja. Unter anderem auch unsere Torwarttrainer sind da sehr, sehr stark. Und Scouting, dann im Bereich Wissenschaft. Ja, klar, basiert da auch Datenanalyse. Also wir haben einen eigenen Wissenschaftsbereich im Rahmen der medizinischen Abteilung auch. Und natürlich basiert da auch viel Datenanalyse. Ja, also viele Bereiche und dann versucht man das auch zusammenzudenken.
Ja. Das heißt, das sind wahrscheinlich dann auch in der Regel deine Ansprechpartner aus den Fachbereichen, die eben ohnehin schon mit der Datenanalyse betraut sind. Und da könnt ihr natürlich auch nochmal ein bisschen direkter reden in dem
Sinne. Definitiv. Und ich glaube, ist auch einfach wichtig, weil das sieht man in vielen Bereichen auch. Daten sind so speziell geworden, ja, dass man das gar nicht mehr so komplett übergeordnet macht, sondern dass man teilweise immer diesen Expertenkontext auch braucht, um da eine sinnvolle Information daraus zu generieren. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte. Wir wollen nicht Daten sammeln oder Daten erheben oder Daten sammeln des Datensammelns wegen, sondern wenn wir nur was sammeln wollen, dann können wir auch Briefmarken sammeln, sondern man will ja die Daten zu irgendeinem Zweck sammeln. Und eigentlich ist der Zweck, und das sollte sein, eine Information daraus zu generieren. Ja. Ja. Ich glaube, das sollte man auch im Hinterkopf haben. Und da braucht man Expertenwissen dazu.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass das genau der Punkt ist, wo der Fußball sich nochmal deutlich entwickeln wird. Also das hast du ja auch im Vorgespräch mir auch in dem Fall geschrieben, aber das zeigen ja auch viele Gespräche. Wir haben ja auch die Studie, die wir alle 3 Jahre veröffentlichen, wo wir auch immer einen ganz guten Blick darauf bekommen, wie der aktuelle Stand in den Arbeitsweisen mit Technologien im Profifußball ist. Und also wir müssen jetzt nicht mehr darüber diskutieren, dass Technologie noch keinen Einzug in die Bundesliga gehalten haben. Das ist de facto nicht der Fall. Also wir haben viele Basistechnologien, die eigentlich in sämtlichen Vereinen vertreten sind. Was die Anzahl und die Fülle an Technologien betrifft, gibt es sicherlich große Unterschiede. Aber Technologien haben in jedem Verein Einzug gehalten. Es wird in jedem Verein mit Daten gearbeitet. Aber wo ich auch so natürlich ein Stück weit immer auch von außen sehe, wo wir gerade stehen, ist einfach genau dieser Punkt, zu sagen, okay, wir haben jetzt Technologien, wir haben jetzt Daten gesammelt, aber natürlich, richtig, wie du sagst, es ist kein Selbstzweck. Wir haben ja alle die Erwartungen oder ja, die auch teilweise hier und da schon sehr stark erfüllt wird, dass wir in den Daten Dinge sehen oder durch das Sammeln der Daten Dinge sehen, die wir eben sonst nicht sehen können, die uns nicht zur Verfügung stehen, diese Form der Quantifizierung. Können wir da ein bisschen vielleicht, hast du 1-2 konkrete Beispiele, wo du sagst, okay, da hatten wir den und den Datensatz, da haben wir vielleicht auch den und den Datensatz zusammengeführt, da haben wir dann in deiner Rolle als Datenanalyst dann eben auch das und das erkannt oder das und das daraus geschlussfolgert, vielleicht, oder es darf auch ein bisschen abstrakt sein, aber vielleicht, dass wir das anhand eines Beispiels mal ein bisschen durchspielen, deine Arbeit.
Ich glaube, also generell, ich glaube auch, was wir an Daten erheben, muss man erstmal grundsätzlich sagen, das unterscheidet sich jetzt nicht groß von vielen. Also das jetzt, was wir hier machen, ist einerseits nichts Außergewöhnliches und wir haben irgendwas entdeckt, sondern wir versuchen einfach auch da einen Mehrwert zu bekommen. Und zu deiner Frage nach den Beispielen, wir haben natürlich auch verschiedene Sachen, die einem immer wieder begegnen, wenn man jetzt irgendwelche Podcasts oder auch irgendwelche Berichte liest zur Datenerhebung bei Spielern. Und das ist einerseits sind es natürlich tägliche Umfragen, wir arbeiten mit CK-Analysen und wir haben dann natürlich auch klassisch die Tracking-Daten. Und da sehen wir schon, das sind unterschiedliche Bereiche. Ja? Also Tracking-Daten liegt eher bei der Athletik. Dann diese Umfragen, das ist so ja auch übergeordnet und übergreifend. Und jetzt diese CK-Analysen, das ist primär Bereich in der medizinischen Abteilung. So, und da sehen wir schon an diesem Beispiel, und das ist nur ein begrenzter Ausschnitt an Daten, dass da schon verschiedene Abteilungen involviert sind. Und dann geht es auch, wie gehe ich mit den Daten um? Und ich glaube, auch da ist der Punkt, man kommt relativ schnell raus drauf, ja, diese Daten, also was man mit diesen Daten machen kann. Aber ich glaube, die Kunst liegt darin, das auch so ein bisschen den Kontext herzustellen und die in Zusammenhang zu bringen. Also, wie hängen dann solche Sachen zusammen? Wie hängt zum Beispiel die Laufleistung oder jetzt dieses Load Monitoring, diese Belastungsdaten aus diesem Tracking oder GPS-System generell mit beispielsweise einem subjektiven Empfinden bei den Spielern zusammen, also eine Umfrage, hat der Muskelkater und wie reagiert das mit dem CK-Wert? Und da muss man immer wieder betrachten, dass man das auch teilweise sehr, sehr individuell sieht und auch auf den einzelnen Spieler guckt, weil das kann man auch nicht pauschalisieren. Ja. Und ich glaube, ein Beispiel kann da auch sein, also auch das ist nichts Außergewöhnliches, wenn man ein bisschen recherchiert, wird man viel zu CK-Analysen finden. Ja. Ich war da auch mit vielen in Austausch und es kommt immer wieder und da war es einfach auch so der Punkt, also wie gehe ich mit diesen Daten um? Also der erste Punkt ist, man erhebt diese Daten und dann geht es schon in den Workflow, ja, weil die Daten werden früh erhoben, also brauche ich sie bei der Trainerbesprechung. Und dann bringt es mir nichts, wenn ich die eine Stunde später habe, dann brauche ich es auch gar nicht nehmen. Da muss ich schon sicherstellen, dass die Daten relativ oder near real-time zur Verfügung stehen. Mhm. Dann gucke ich rein und dann stellt man sehr schnell fest, dass die sehr, sehr unterschiedlich sind, sehr individuell. Also ich muss sehr stark den einzelnen Spieler betrachten. Und da sind wir schon davon weg, dass wir irgendwelche allgemeinen Durchschnittswerte über Spieler hinwegnehmen können, sondern wir müssen jeden Spieler einzeln betrachten. Und dann braucht man natürlich einen gewissen Zeitraum und dann hat man Ausreißer. Also ich muss da auch bei den Zeiträumen zum Beispiel so Saisonvorbereitung beispielsweise schießen sie erstmal durch die Decke. So, und dann muss ich sagen, okay, ich brauche dann sehr, sehr nahen, kurzen Zeitraum, um das zu monitoren. Aber sobald man eigentlich sich das so ein bisschen adaptiert oder angepasst hat, dann muss ich den rausnehmen, weil sonst zerschießen mir natürlich diese Ausreißer, diese Max-Werte im täglichen Monitoring, die Werte. Und dann war es ganz einfach. Das ist auch keine, da braucht es keinen Data Scientist, sondern es reicht wirklich ein Data Analyst, dass man halt daraus die Daten, man guckt halt einen festen Zeitraum an und da war sozusagen die eine Aufgabe, das darzustellen, zu gucken, wie ist der Durchschnitt, also wie verhält sich der Spieler zu sich selbst in einem gewissen Zeitraum, zum Durchschnitt die Abweichung und zum Maximum. Und das ist dann ganz einfach auch die Herausforderung, dass aus einer Masse an verschiedenen Personen, also 24 bis 28 Spieler hat man da, herauszusehen, wo sind die Ausreißer, weil man nicht jeden in der Tiefe analysieren kann, auch wenn es jetzt ja nicht zu viele Datenquellen sind, Tracking, Umfragen und CK-Werte. Aber ich muss dann gucken, wo sind die Ausreißer und das dann zusammenhängen. Und dann hat man da beispielsweise, hilft einem ein Ampelsystem und dann sehe ich, okay, wo sind die roten Felder? Und da gucke ich nochmal rein und dann versuche ich wieder den Kontext herzustellen. Wie war denn die Belastung? Und man diskutiert das.
Ausreißer, wenn ich das richtig verstanden habe, das können zum Beispiel so saisonale Schwankungen sein, dass du am Anfang der Saison eben ganz andere Werte hast als irgendwo in der Mitte der Saison, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ausreißer können aber auch einzelne Spieler sein, die einfach so hoch, aus welchem Grund auch immer, ich glaube, da sprechen wir gleich noch drüber, die einfach hoch individuelle oder einfach stark abweichende individuelle Daten haben. Wie geht ihr dann mit diesen Datensätzen um? Also diese Einzelspieler, werden die dann nochmal wirklich einzeln in sich weiter analysiert oder nehmt ihr die eigentlich aus der Gesamtbetrachtung raus, immer mit dem Ziel, ja, für eine möglichst große Gruppe an Spielern eben eine Mustererkennung und damit natürlich auch Trainings anzupassen etc. pp.
So, also der erste Schritt ist der, aus der Masse an Daten die Auffälligkeiten herauszufinden. Dann ist der zweite Schritt, in diesen Auffälligkeiten Zusammenhänge herzustellen, also dass ich nicht nur einen CK-Wert oder den Wert habe, sondern dass ich auch ein bisschen gucke, okay, sein CK ist beispielsweise hoch, wie war denn auch die Belastung gestern? Und dann sehe ich, oh, die war ja auch hoch und sein subjektives Empfinden ist auch hoch, also habe ich drei Indikatoren. Dann sagt man vielleicht, und dann kommt es drauf an, dann geht es in die Trainingssteuerung und da sind wir jetzt wieder bei den Experten, da sind wir in der Athletik, oder wenn es natürlich irgendwie einen eher medizinischen Grund hat, dann in der Medizin oder dann natürlich auch bei den Cheftrainern. Ja? Das wird dann in der Regel auch wieder in so einen individuellen Kontext gesetzt. Ja? Im gleichen Zug natürlich auch, dass es sich zurückspielt, dass ich beispielsweise sehe, da sind verschiedene Werte hoch, dann jetzt auch, dass man den zu einer Behandlung einplant in der medizinischen Abteilung, solche Sachen. Ja, also das ist immer in verschiedene Richtungen und da ist halt wichtig, dass diese Information, also generiert aus dem Datum, auf verschiedenen Leuten in der richtigen Art und Weise zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist so das Wesentliche, was wir versuchen damit zu machen.
Mhm. Das heißt aber auch, ich meine, wir haben zu Anfang ja darüber gesprochen, dass du eigentlich diese Interdisziplinarität hast, diese vielen Schnittstellen mit vielen unterschiedlichen Fachabteilungen. Das heißt aber ja auch für die Kommunikation, dass es für dich kommunikativ wahrscheinlich sehr aufwendig ist. Ich weiß nicht, wie weit das schon alles automatisiert durch Systeme geschieht, aber letzten Endes ist ja genau jede Auffälligkeit in jedem Datensatz theoretisch ein Grund, eine Kommunikation mit der entsprechenden Fachabteilung aufzunehmen, ne?
Sagen wir so, bei dem Beispiel war es dann eher so, dass ich primär die Auswertung gebaut habe, so ein bisschen in Zusammenspiel oder für die Experten oder auch mit dem Hintergrund, dass ich überlegt habe, was könnte ihnen weiterhelfen und das dann zur Verfügung gestellt habe. Und dann wurde es eigentlich relativ schnell zum Selbstläufer. Ja? Also dann war aus der Geschichte raus, habe vielleicht nochmal was angepasst oder die sind auf mich zugekommen, hey, können wir den Zeitraum anders wählen oder wenn Fragen dazu kamen. Also es war dann eher so ein technischer Hintergrund, ja. Denn es gibt dann vielleicht noch andere Bereiche, wo ich dann sozusagen auch stärker in der Interpretation dabei bin und dann auch im Austausch direkt mit den Experten gehe.
Ja,
das kommt natürlich dann auch immer auf die Leute an, die da sind. Der eine ist jetzt affiner dafür, der kann da viel selber machen. Dann der andere sozusagen sagt, okay, ich verlasse mich auf die Experten. Ich will eben, wie du vorhin beschrieben hast, viel mehr so übergeordnet, also mehr diese... Ja, im Unternehmen hast du ja auch sozusagen die verschiedenen Abteilungen übergeordnet einen, der kann nicht alles im Detail sehen, sondern er kriegt die Informationen von seinen jeweiligen Leitern beziehungsweise von den Experten und trifft darauf Entscheidungen. Das ist dann auch immer so natürlich eine Frage der Organisationsstruktur. Ja.
Aber du machst so ein bisschen beides, das heißt, du baust für einige Fachabteilungen, ich sag mal, die Auswertung, mit denen die dann weitestgehend selbstständig arbeiten können. Und in anderen Projekten bist du dann einfach stärker noch inhaltlich, ich sag mal, im Betrieb involviert. Ich glaube, ein Beispiel dafür ist auch das Thema CK-Auswertung, was natürlich, wie du eben auch schon richtig gesagt hast, immer im Kontext betrachtet werden muss. Nichtsdestotrotz hast du da, glaube ich, sehr auch im Detail dich mit beschäftigt und damit gearbeitet. Vielleicht kannst du hier auch noch mal ein bisschen das ganze Projekt vorstellen, wie du dich da mit der CK-Auswertung beschäftigt hast, wie bist du da vorgegangen, welche Muster hast du da erkannt im Monitoring, die vielleicht auch spannend für unsere Zuhörer sind?
Mit der Mustererkennung, also ja, generell entstanden ist es, es kam dann eigentlich auch, wie häufig, dass dann solche Sachen natürlich auch mit Trainern kommen und das war sozusagen, das wurde da mitgebracht von dem Trainer, weil der gute Erfahrung damit hatte und dann hat man das auch eingeführt und dann ging es natürlich darum, wie werte ich es aus und dann hatte ich einfach sozusagen, wir haben die Daten erhoben, dann habe ich überlegt, wo wir die Daten eintragen, also wir arbeiten auch mit SAP Sports One zum Beispiel, dann habe ich halt überlegt, wie können wir diesen Prozess dort abbilden, ja, dass wir das genauso erfüllen, also habe ich dann überlegt, wie tragen wir die Daten dort ein? Als das gepasst hat, habe ich überlegt, wie stellen wir die Daten zur Verfügung? Auf SAP arbeitet ja oder setzt die SAP Analytics Cloud auf. Also habe ich dort die Reports gebaut, ja, und es zur Verfügung gestellt. Das hat eben den Vorteil jetzt in dieser Infrastruktur, dass es live zur Verfügung ist, ja, also weil die beiden direkt miteinander kommunizieren, die Tools. Und dann habe ich einfach diesen Report gebaut, einfach einmal als Mannschaftsübersicht mit diesen Auffälligkeiten, ja. Auch sozusagen dann gleich eben, dass man auch darstellt, dass ergänzende Informationen, wie zum Beispiel Umfragen zur Verfügung stehen, die in dem Fall jetzt auch über SAP erfasst werden können. Und dann gibt es natürlich immer noch die Spieleransicht, also dass wenn ich jetzt auch sage, okay, wie ist denn der Spieler, also er ist rot, jetzt gehe ich mal zum Beispiel, dann hat man die Möglichkeit abzuspringen und auch nochmal in so eine Detailansicht zu gehen und dann habe ich eher so einen längeren Verlauf der Daten und dann sehe ich, okay, der war jetzt die letzte Zeit immer hoch oder das war ein Ausreißer, ja. Und bei dem Ausreißer kann man dann eben auch wieder in der Expertenrunde die Frage stellen, so, okay, was war denn los? Und jetzt stelle ich fest, da war das und das, ja, irgendwie ein besonderes Ergebnis, der hat jetzt ein besonderes Krafttraining gemacht und stellt dann fest, okay, es ist deswegen, ist aber nicht kritisch, ja, und also so sind dann die Entscheidungsprozesse. Wie gesagt, es ist meistens, es klingt jetzt analytisch, es ist das ist kein Hexenwerk. Es geht dann wirklich darum, diese Sachen eigentlich in tägliche Prozesse zu etablieren.
Ja.
Das ist die größte Herausforderung, die Kommunikation zu fördern und eben das in einen täglichen Prozess möglichst nahtlos einzusetzen oder umzusetzen.
Jetzt Beispiel CK, Stichwort täglicher Prozess, konkret Trainingssteuerung. Ich meine, das ist ja, wenn wir einen stark erhöhten CK-Wert haben, ist das ja eine Indikation eigentlich zumindest mal an dem Tag mindestens mal eine Anpassung in der Belastung vorzunehmen. Habt ihr da für euch schon, ich sag mal, einen Prozess durch ein Ampelsystem oder wenn dann das, dann das? Wie versucht ihr das eben auch dieser Herausforderung Herr zu werden, eben nicht für jede Konsequenz, die sich streng genommen ergibt, irgendwie ein Meeting aufzuberufen, sondern wie weit habt ihr da schon das in Prozesse und Automatismen überführt?
Über also dieses Ampelsystem oder diese Einfärbung dann im Endeffekt, was auffällt jetzt, also individuell auffällt, auch wieder mit sich selbst verglichen, das ist das Wesentliche. Und dann werden sozusagen diese Athleten eigentlich, es gibt tägliche Besprechungen, das ist wie, glaube ich, in allen anderen Vereinen auch. Und da wird sozusagen werden diese Aufwendigkeiten durchgesprochen. Dann guckt man, okay, was macht man oder was ist der Hintergrund? Ja? Also CK, also Kreatinkinase, ist ein Enzym, das im Körper vor allem in der Herz- und Skelettmuskulatur vorkommt. Also jetzt mal ganz grob heruntergebrochen, kann ein höherer CK-Wert im Blut darauf hindeuten, dass irgendwo im Körper eine Schädigung der Muskulatur aufgetreten ist. Wer hier mehr Infos braucht, der sollte da auch einen Experten befragen. Was uns aber dieser Wert jetzt nicht unbedingt sagt oder was wir daran nicht feststellen können, ist, wo genau im Körper das jetzt in unserem Fall passiert ist. Ja? Sind es hauptsächlich Muskeln in den unteren Extremitäten oder aber beispielsweise im Oberkörper?
Vielleicht kommt es vom Armdrücken am Vorabend.
Genau, er kann ja ein brutales Oberkörper-Krafttraining gemacht haben. Ja? Dann ist es jetzt nicht irgendwie kritisch für seinen normalen fußballspezifischen Training. Es kann auch sein, dass er einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hat. Ja? Mhm. Also wie hat diese Schädigung stattgefunden, können wir ja nicht wissen. Ja. Wir wissen nur, dass dieser Wert hoch ist. Und das ist ja auch der Punkt. Ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen auch. Man muss sich die Frage stellen, was messe ich? Ja? Mhm. Und was sagt mir das in diesem Fall aus? Und was spielt alles dazu? Ja. Trägt dazu bei.
Da ist ja dann auch spannend in der Datenerfassung. Also CK ist eben dahingehend ja recht unspezifisch, dass man eben, wie du eben auch schon gesagt hast, gar nicht weiß, wo das herkommt. Versucht ihr das dann weiter oder gebt euch da der Befindlichkeitsfragebogen ausreichend Anhaltspunkte? Geht ihr dann sonst nochmal ins persönliche Gespräch mit dem Spieler oder habt ihr vielleicht noch andere Diagnostik, die dann nochmal bei der Beantwortung dieser Frage nochmal Hinweise geben kann?
Also sagen wir so, man weiß jetzt nicht, was zum CK-Erhöhung beigetragen hat, also daher, aber man weiß natürlich, wo es herkommt. Also andere Diagnostik war eben in diesem Punkt, also man guckt dann in andere Bereiche rein, wie die Umfragewerte, ja, was sagt der Spieler selber, und natürlich auch die Tracking-Daten in diesem Fall, also waren jetzt besonders hohe Belastungen bei dem Spieler, also im Sinne von Total Distance, aber auch so verschiedene Bereiche, waren viele Beschleunigungen, Entschleunigungen dabei, ja, überdurchschnittlich viele, die dazu beigetragen haben. Mhm. Also es ist immer sehr, sehr qualitative Betrachtung.
Ja, wir haben ja andere Vereine, die zusätzlich zum CK noch gegebenenfalls mit einer Wärmebildkamera arbeiten, die ja wiederum Auskunft darüber erteilt, wo im Körper, also da mit einer Wärmebildkamera kannst du ja wunderbar diese Verortung vornehmen. Das ist natürlich ein weiterer Arbeitsschritt und das muss man natürlich auch gucken, wie man das in die morgendliche Routine auch noch integriert. Das ist sicherlich die größte Herausforderung daran. Aber wenn man die Betrachtung jetzt mal weglässt, genau, kann das natürlich sehr, sehr eindeutig, sehr, sehr, eine sehr, sehr klare Aussage darüber treffen, wo denn jetzt tatsächlich der erhöhte CK-Wert herkommt. Ne? Das ist sicherlich auch sehr spannend, da nochmal in der kombinierten Diagnostik drauf zu schauen.
Ja, ich glaube auch, aber da liegt auch die Herausforderung einfach an. Also man hat viele Möglichkeiten, also auch im Umkehrschluss. Also wir haben kein Technologieproblem im Sport. Also wir haben ganz viele Technologien, die uns Daten liefern können. Die einen mehr, die anderen weniger, die einen besser, die anderen schlechter. Aber wir haben da nicht das Problem. Wir haben dann generell das Problem natürlich, es ist viel mehr auf der menschlichen Ebene. Also es fängt an, die Bereitschaft, das zu machen, aber auch natürlich die Zeit in diesem Faktor. Also ich kann jetzt ja nicht früh anfangen, also keine Ahnung, ich kann jetzt nicht da extreme Diagnostik jeden Morgen anfangen, weil die Zeit ist gar nicht. Ja, dann, also muss ich irgendwas finden, was so sich auch in diesen Prozess integrieren lässt. Und da muss ich natürlich auch schaffen, dass ich diesen Prozess so etabliere, dass es auch möglichst reibungslos funktioniert. Ja? Und das ist die Herausforderung. Da muss natürlich auch der Mehrwert für die Spieler klar sein, weil die haben jetzt auch keine Lust, da 20 Tests am Morgen zu machen. Und ja, also das sind so viele Stellschrauben, die da zusammenspielen. Und da liegt die Hauptherausforderung. Wie kriege ich es? Wie kann ich diese Daten sinnvoll interpretieren? Wie kann ich die Prozesse etablieren? Und ja, wie kriege ich es zeitlich umgesetzt?
Genau, ja, letzten Endes auch diesen Mittelweg finden aus einer, ich meine, der Mensch ist ein extrem komplexes Gebilde mit extremst vielen Faktoren, die auf ihn Einfluss nehmen, auf seine Leistung Einfluss nehmen. Und andererseits, also das ist, glaube ich, wie wirst du einerseits dieser Komplexität her, andererseits aber natürlich eben auch dieser limitierten Zeit. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, mit dem sich jeder Bundesligist befasst, wie sie eben mit dieser wenigen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, möglichst nah daran kommen, eben aus diesem ganzheitlichen Gefüge möglichst viel Informationen, relevante Informationen für die tagesaktuelle Belastungssteuerung zu finden. Das bleibt sicherlich noch ein bisschen länger eine spannende Herausforderung. Nichtsdestotrotz habt ihr ja auch bei der CK-Analyse, da hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen, so ein paar Kernerkenntnisse, die du vielleicht doch einfach mal ein bisschen losgelöst mit uns teilen kannst.
Ich überlege, also weil bin jetzt, wie gesagt, da auch nicht der größte Experte. Ich bereite die Daten nur auf. Da ist es vielleicht auch mal, auch schon allein da sieht man ja auch wieder, wie komplex ein einzelner Bereich, ein einzelner Baustein in dieser Diagnostik sein kann. Da gibt es auch, ich hatte, also Kollegen an der Uni in, glaube ich, Heidelberg sind es, die sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen. Ich glaube, da kann man schon allein 45 Minuten über die CK-Analyse sprechen.
Ja.
Da bin ich dann, wie gesagt, da bin ich auch kein Mediziner. Und da ist es vielleicht auch besser, oder also da in die Tiefe zu gehen mit den entsprechenden Experten. Die Erkenntnisse, die ich so gezogen habe, also die mir aufgefallen sind, das ist natürlich sehr, sehr individuell, das, was, ja. was ich gesagt habe. Es hängt auch von der Saisonphase ab. Und man hat, also es ist, glaube ich, schon, oder so auch in der Erfahrung, es ist ein sehr guter Belastungsindikator, ja, wenn man ihn richtig einsetzt. Man muss es aber, wie so vieles auch, man muss eine gewisse Routine und ein Gefühl dafür entwickeln. Und es hängt auch sehr, sehr stark von den Personen ab. Also man hat auch, manche tendieren viel, viel stärker zu hohen Werten und andere, die kriegt man dann nicht annähernd in diese Nähe. Und es bleibt dann auch so. Und da muss man halt, deswegen ist auch diese individuelle Betrachtung sehr, sehr wichtig, weil man kann es nicht verallgemeinern.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten, glaube ich, im Vorgespräch auch da kurz drüber gesprochen. Das ist natürlich immer noch eine verhältnismäßig neue Rolle und wie das mit allem, was neu ist, so ist. Es kommen Fragen auf, es kann vielleicht auch mal etwas als eine Bedrohung gesehen werden. Die neue Rolle muss mit den Aufgaben integriert werden, etc. pp. Ich habe den Eindruck, dass jeder spricht von Technologie, jeder spricht von Daten, aber ich habe den Eindruck, dass bei näherer Betrachtung durchaus hier und da noch die Frage gestellt wird, wie können Daten eigentlich einen Mehrwert liefern? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Frage, die dir vielleicht direkt oder indirekt auch immer mal wieder gestellt wird, und das ist natürlich jetzt auch von mir ganz bewusst eine sehr allgemein formulierte Frage, aber ich bin total gespannt, wie du die beantwortest.
Wie können Daten einen Mehrwert liefern? Ich glaube, das Wichtigste, also wie schon gesagt, wir haben kein Problem, an Menge an Daten und Sachen zu messen. Ja? Wir haben eher in der Interpretation der Daten oder das auch eigentlich konkrete Handlungsempfehlungen draus zu entwickeln. Und ich sehe da das größte Ziel oder den wichtigsten Punkt daran, nicht nur Daten zu erheben, sondern zu überlegen, wie ich daraus Informationen generiere, die den einzelnen Nutzer, also nutzerspezifisch auch sind. Ja? Weil das eine Datum hilft vielleicht der einen Expertengruppe, aber der anderen nicht so. Da muss ich es vielleicht anders aufbereiten. Ja? Aber es gibt auch viele Schnittmengen. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil an Daten. Die macht jetzt kein Datum oder eine Information macht jetzt keine kein oder hält nicht an irgendwelchen Bereichsgrenzen. Ja? Das kann auch für über Bereiche hinweg relevant sein. Was ist aber wichtig daran eben, dass ich auch überlege, welche Fragen bestehen bei unseren Nutzern oder bei den Experten, versuche diese mit meinen Daten zu beantworten und muss dann entsprechend die Nutzer aber auch dort abholen, wo sie aktuell stehen. Also, dass ich mich nicht verliere, das ist auch etwas, was in meiner Arbeit oder mir aufgefallen ist oder was ich gelernt habe, auch mühsam. Ich habe dann ganz verrückte, bunte Grafiken oder was gebaut oder auch ganze Dashboards, und das kam gar nicht so an. Also ja, es war dann auch ein Lernprozess beispielsweise mit so Tracking-Daten. Dann waren halt die klassischen Analysen und ich habe halt eine andere Darstellungsform gewählt, habe das dann präsentiert ganz stolz und das wurde sozusagen weggeschmettert. Ja? Und dann hat man erstmal die klassischen Analysen gemacht, also die Leute dort abgeholt, wo sie waren. Und dann irgendwann bei der nächsten Fragestellung habe ich das nochmal eingestreut und dann haben sie sich sozusagen in dem ursprünglichen Kontext zurechtgefunden und dann war das Neue auf einmal nicht mehr komplett fremd. Dann haben sie sich angeschaut, oh, das ist ja auch interessant. Und dann hat es auf einmal einen Einzug gefunden. Und das ist glaube ich, immer wichtig. Man baut nicht Analysen für sich selbst. Ja? Das muss nicht dem Koch schmecken, sondern sozusagen dem Gast. Und da auch abholen. Und wenn das einfach mal am Anfang eine ganz stumpfe Tabelle ist, weil der Nutzer das so kennt, dann liefert man das erstmal und entwickelt sich dann zusammen weiter. Ich glaube, das sind so diese zentralen Dinge und ich versuche es. Und wie kann ich Daten eben in den täglichen Prozess integrieren? Das ist der zweite Punkt. Ja? Also wie schaffe ich es wirklich, das auch so zu liefern? Jetzt Beispiel CK-Werte wieder zurück, also bei dem Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, bringt mir nichts, wenn die 2 Stunden später da sind, weil das System das so hergibt. Die müssen zu dem Zeitpunkt da sein, wo derjenige Nutzer es braucht, in der richtigen Art und Weise. Ja? Und das ist eben generell, glaube ich, die Quintessenz, also das ist da kein Hexenwerk in diesem Bereich, das geht wirklich um relativ einfache Methoden oder Umsetzungen, aber da steckt wiederum der Teufel im Detail oder das ist die Schwierigkeit, genau diese einfachen Dinge zu erfüllen. Ja. Wie kriege ich Prozesse zum Laufen und ich brauche auch das entsprechende Mandat dahinter, ja? Also dass sowas gemacht werden kann. Ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der für mich natürlich auch ist, also ist diese Bereitschaft für diese Daten und den Mehrwert erkennen. Also ich muss denjenigen, für den die Daten da sind, also auch den Spielern, zeigen, was ist der Mehrwert dahinter? Oder erheben wir einfach nur Daten zum Spaß? Dann ist es für sie einfach nur ja, irgendwas Unsinniges. Aber wenn ich sie auch versuche mitzunehmen, die Leute, und dann zu sagen, okay, ich liefere dir hier einen Mehrwert für deine Arbeit, dann sagen sie auch, ja, ich habe Interesse daran. Dann stehen die auch dahinter. Ja? Und entwickelt man ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Ich glaube, das sind so Dinge, die man nicht unterschätzen darf. Was ist die Zielgruppe?
Ja. Apropos, was ist die Zielgruppe? Du hast gerade jetzt die Spieler ins Spiel gebracht. Bereitet ihr auch für die Dashboards auf? Wie ist da im Moment der aktuelle Stand? Oder ist es wirklich eher ausschließlich noch für die interne Auswertung? Ich meine, in der Videoanalyse ist es klar, da sind die Spieler natürlich sehr stark integriert und für die wird das ja maßgeblich aufbereitet. Aber jetzt gerade auch darüber hinaus, habt ihr noch weitere Auswertungen, die ihr den Spielern zur Verfügung stellt aktuell?
Im Rahmen jetzt dieser individuellen Entwicklungspfade, da stellen wir ihnen die Sachen auch schon zur Verfügung, weil einfach auch, also jetzt diese Auswahl, was jetzt auch über kurz oder lang dann weiter wachsen soll, aber einfach, um auch so ein Bewusstsein bei ihnen stärker zu entwickeln, dass sie verstehen, warum sie diese Daten machen oder warum wir diese Daten erheben, dass die Daten ihnen auch einen Mehrwert liefern, dass sie einfach auch so ein Verständnis entwickeln, was das ist. Aber da sind wir auch noch ganz am Anfang. Ja. Also aktuell ist es, glaube ich, wie bei fast allen, also da wäre ich auch mal gespannt, ob das wirklich schon so Vereine gibt, wo das so richtig Einzug gefunden hat, dass man da die Daten den Spielern direkt zur Verfügung stellt. Aber ich glaube, generell ist es immer noch primär ein Tool für die Betreuer, für die Experten drumherum.
Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz sehe ich als wichtig an, dass man auch die Spieler dafür gewinnt. Es wird nicht alle interessieren, das ist wie bei so vielen. Aber die sich dafür interessieren, sollte man auf jeden Fall da mitnehmen, weil dann entwickeln die natürlich auch eine ganz andere Bereitschaft dafür. Und ja, ich glaube, das kann... Davon können alle nur profitieren.
Kann ich 1:1 unterschreiben. Und das haben wir tatsächlich auch in unserer letzten Bundesliga-Studie von der letzten Saison gesehen. Da haben wir mal die Akzeptanz abgefragt. Also in welchen Bereichen haben wir welche Akzeptanz durch welche Zielgruppen. Also da haben wir die Akzeptanz der Fachabteilung, aber eben auch die Akzeptanz der Spieler. abgefragt und da war die Akzeptanz in der Videoanalyse sehr hoch. Unsere Erklärung ist dafür, dass das natürlich Technologie ist, die die Spieler, ich sag mal, live erleben. Dass aber die Akzeptanz in den anderen Bereichen noch relativ gering ist und das ist eben auch unsere Erklärung, dass da einfach noch zu wenig Daten geteilt werden und das ist natürlich aber auch ein Prozess. Erst wenn ich für mich selbst die Daten schlüssig aufbereitet habe, macht Sinn, sie auch weiter kommunizieren zu können. Aber ich glaube, da wird sicherlich natürlich auch die Nachfrage seitens der Spieler, die ja teilweise schon auch da ist, sicherlich eher noch weiter steigen.
Und das sind Spieler definitiv auch unterschiedlich. Ja? Das ist wie bei allem. Ich vergleiche das immer sehr gern auch mit meiner Tätigkeit damals an der Uni, als ich da noch gelehrt habe. Auch da, das ist Studierende. Die einen haben sich für das eine mehr interessiert, ja. Die anderen weniger. Also man könnte jetzt nicht sagen pauschal, die sind alle interessiert oder nicht interessiert, sondern es gibt solche und solche. Und das ist auch da. Und das muss einfach die interessiert sind, denen muss man sozusagen auch das zur Verfügung stellen, sich da gemeinsam weiterentwickeln. Das ist sozusagen, glaube ich, ein spannender Punkt. Und das finde ich jetzt auch so spannend bei uns, weil das auch von der Leitung so gelebt wird. Und das zeigt, glaube ich, auch aktuell ganz schön so die Situation bei Eintracht Frankfurt, dass das auch so unterstützt und gewollt wird. Ja. Also, dass man diese ganze Datenanalyse, dass das vorangetrieben wird. Aber das ist einfach das ist kein Prozess, den man von heute auf morgen macht, sondern das ist wirklich etwas, was irgendwie sich langsam entwickeln muss. Und das kann man nicht auf einmal überstülpen, weil da hat man die Möglichkeiten gar nicht. Aber ich finde es einfach herausragend, dass man die Möglichkeit hat und dass es auch so gemacht.
Ja.
Oder dass man es vorantreibt, glaube ich.
Ja, definitiv. Ja. Vielleicht noch, wir nähern uns schon dem Ende. Vielleicht haben wir noch Zeit für zwei letzte Fragen. Die eine Frage ist, wie man Dashboards baut. Da befassen sich ja tatsächlich auch die Nicht-Datenanalysten mit. Das ist ja schon was, wo sehr viele mit Berührung mittlerweile auch durch die Tools, die wir am Markt zur Verfügung haben, haben. Da bist du ja auch sehr betraut mit. Es ist natürlich immer die Herausforderung, das haben wir ja hier und da auch schon heute besprochen, dass du einfach relativ viele Daten hast und diese Komplexität an Daten dann auch runterzubrechen in einfach verständliche Dashboards, da sehe ich auch eine große Herausforderung drin. Hast du da hier für dich den goldenen Weg schon gefunden? Vielleicht hast du ja auch ein Beispiel von einer spannenden Auswertung, die du entwickelt hast, was jetzt einfach die Darstellung, die Darstellung und die Visualisierung betrifft.
Also auch da schon mal so ein bisschen angerissen, natürlich ganz, ganz wichtig, man muss die Fragestellung berücksichtigen, also nicht, dass man sich selber verkünstelt, sondern auch in diesen Dashboards oder in diesen Auswertungen die Leute dort abholt, wo sie stehen und was sie bewegt, welche Interessen sie haben oder welche Fragen sie haben, die zu beantworten. Und immer der Versuch, eine Information zu generieren. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt. Daten, ja, ich brauche eine Information, die mir weiterhilft. Und ich muss auf jeden Fall auch berücksichtigen, auch schon in der Erstellung dieser Dashboards, dass den Entwicklungsprozess. Also ich muss nicht überlegen, wo will ich irgendwo sein oder was ist die ideale Lösung. Die gibt es sowieso nicht. Mhm. Das hängt ja auch immer so ein bisschen von der Phase oder von den Interessen ab. Aber wo sind die Leute jetzt aktuell und liefere ihnen das, um genau am Anfang auch das bereitzustellen, was sie benötigen und dann sozusagen sich da zusammen weiterentwickeln und dann vielleicht auch immer wieder Dinge weiterzugeben und zu gucken, wie sich dass man sich da weiterentwickelt an einen Weg, wo dann beide Seiten zufrieden sind. Ja? Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Also die Entwicklung eines Dashboards darf nicht unabhängig oder sollte nicht unabhängig von der Zielgruppe stattfinden. Mhm. Und ich glaube, auch wichtig im ist jetzt nicht für die Entwicklung wichtig, aber eher noch so, kommen wir zum Punkt vorher zurück, für die Akzeptanz solcher Sachen ist auch, dass beispielsweise auch Leitungsebenen sich dafür interessieren, weil man kann es, also nichts befeuert so etwas mehr, als wenn jetzt zum Beispiel irgendwie auch mal die Leitung kommt und einfach fragt, ja, was ist denn da los? Sei es jetzt, keine Ahnung, ein Wert, der da ausreißt und jetzt kommt da jemand hin und so, hey, hast du schlecht geschlafen da, sonst was oder so. Also dass die Menschen auch wirklich merken, mit diesen Daten passiert was.
Ja. Ja,
weil ich glaube, viel zu häufig passiert es auch, man verbringt viel zu viel Zeit mit der Erhebung von Daten, mit der Datendokumentation, ja, und ohne da einen Mehrwert zu generieren. So, es kann natürlich zwanghaften Mehrwert geben in der Datendokumentation, also ich habe eine Dokumentationspflicht, oder ich muss wirklich gucken, hilft mir dieser Aufwand für die Dokumentation weiter? Mhm. Und wie kann ich das auch möglichst gering halten, dass die Leute immer noch in ihrer Kerntätigkeit nicht belastet werden, sondern dass es sie auch wirklich sie unterstützt?
Mhm.
Und ja, weil da steckt natürlich auch, wir reden immer über die Datenanalyse am Ende, aber ja, wir haben auch den Punkt Shit in, Shit out. wenn ich am Anfang eben schlechte Daten eingebe, und dessen muss man sich immer bewusst sein, also deswegen finde ich auch diese Disziplin der Sportinformatik so wichtig, dass man Daten von vorne bis hinten bedenkt, weil ich muss auch wissen, was vorne reinfließt. Mhm. Und dazu brauche ich auch wieder die Bereitschaft und die Begeisterung. Na, Begeisterung ist schon sehr viel gesagt, aber einfach das Verständnis der Leute, dass sie saubere Daten eingeben, dass die Datenqualität hoch ist, dass ich auch überlege, wie kann ich die Datenqualität erhöhen, um dann am Ende auch sinnvolle Auswertung zu machen. Weil eine Analyse bringt mir immer irgendeinen Wert. Ja? Ob er nun gut oder schlecht ist, hängt davon ab, was am Anfang reinfließt und wie ich die Daten aufbereite.
Ja.
Ja, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und das ist ja auch bei den Tests. Das fängt schon beim Test an. Ja? Wenn der Athlet kein Interesse an diesem Test hat, weil ich ihm das jetzt ihn nicht mitgenommen habe oder weil die Tagesverfassung schlecht ist, dann wird dennoch ein Wert dastehen, aber der repräsentiert vielleicht gar nicht diese jeweilige Fähigkeit. Und ja, und das kommt dann am Ende raus und da steht wieder ein Wert. Also ich muss auch bewusst sein, dass vielleicht mal ein Test gar nicht so gut ausgeführt wird. Und dessen muss ich mir immer bewusst sein.
Ganz klar. Dennoch gibt es, ich würde das dennoch dir nochmal was aus den Rippen leiern wollen. Es gibt ja neuere Formen der Analyse. Bubble Chart, wir arbeiten vielleicht auch viele schon mit. Da hatten wir, glaube ich, auch mal kurz drüber gesprochen. Magst du da noch mal was zu sagen zum Thema Visualisierung?
Das war eben genau dieser eine Punkt der Entwicklung oder der schrittweisen Entwicklung von solchen Auswertungen. Ich hatte dann eben für die Tracking-Daten so ein Bubble-Chart gebaut, weil einfach für mich war dann so dieser Punkt, okay, wie kriege ich mehr Informationen auf eine Grafik? Und das war halt eben ungewohnt zu diesem Zeitpunkt, deswegen ist es am Anfang gescheitert. Und dann habe ich es aber irgendwie nach 2, 3, 4 Wochen nochmal platziert und dann hat es sich durchgesetzt. Also auch diese Darstellung. Generell muss man sagen, natürlich, die Leute nehmen das, was sie kennen, aber eben auch dann, wenn man sie entsprechend abholt, kann man auch mal neue Auswertungsformen liefern, vor allen Dingen, wenn sie dann auch darin den Mehrwert erkennen. Und das ist jetzt mittlerweile ganz gut angekommen, weil eben der Vorteil an so einem Chart ist, ich kann in einem Bubble-Chart im Endeffekt 4 verschiedene Daten integrieren und habe dann vor allen Dingen Datenarten, sagen wir mal, und habe dann einfach den Vorteil, ich sehe schon, kann ganz klar clustern. Oben rechts ist sozusagen eine Gruppe, da weiß ich, je nachdem, was ich auf X und Y auftrage, aber was weiß ich, lass es die Total Distance sein, dann weiß ich, okay, die sind viel gelaufen. Warum sei jetzt dahingestellt? Mhm. Und dann habe ich noch die Bubble-Größe und die Einfärbung und sehe sozusagen sofort, kann ich schon ersten Kontext auch herstellen.
Ja.
Also ist jetzt jemand rot, weil er irgendwo eine Belastung hat, aber nicht oben rechts, dann kommt die irgendwo anders her und genauso andersrum.
Mhm, ja.
Also das ist, glaube ich, so dieser Versuch, davon solche Sachen dann komprimiert darzustellen, weil wir haben eine Menge an Daten und die Kunst oder die Herausforderung ist jetzt, die eben irgendwie sinnvoll darzustellen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Da gibt das Bubble Chart einfach sehr, sehr viel her. Mhm. So, letzte Frage von den 2 angekündigten. Ihr arbeitet ja auch noch mit vielen anderen Datenpunkten. Wir haben über Tracking-Daten gesprochen, wir haben über CK-Daten gesprochen, wir haben über Befindlichkeitsfragebogen, also subjektive Daten gesprochen. Ihr arbeitet aber auch natürlich noch mit weiteren Technologien, die Daten erfassen, beispielsweise EMG, Skillcord, der Ganganalyse. Habt ihr da schon größere Auswertungen? Wie bindet ihr die hier generierten Daten in die weitere Analyse ein?
Ja, da auch gerade zu den Themen ist natürlich lustig, weil ich meine, da muss man ja nur ein bisschen zurückgehen in deinem Podcast, weil alle beide tauchen auch auf, Skillcord, mit denen wir zusammenarbeiten und aber auch EMG mit dem Simon Roth, der jetzt da auch sein eigenes Tool herausgebracht hat, seine eigene Software sozusagen. Und das zeigt, glaube ich, auch ganz schön, wie man mit so Sachen arbeiten muss, weil man hört jetzt eine Technologie und wirft die rein und es ist einfach nur ein Werkzeug. Und gerade beim EMG, finde ich, ist es ein großartiges Beispiel, weil das EMG liefert mir Daten. Die Kunst aber daran ist nicht, mit dem EMG Daten zu erheben, sondern eigentlich das in den Kontext zu rücken. Ich brauche das ganz extrem, ich muss da was verstehen, ich kann nicht einfach anhand der Daten irgendwas bewerten, sondern und dann gibt es natürlich auch 2 verschiedene Herangehensweisen und es kommt darauf an, aus welcher Richtung man kommt. Also man hat einerseits natürlich diese standardisierte EMG-Diagnostik, wie sie stärker jetzt an der Uni stattfindet, wie zum Beispiel eine standardisierte Ganganalyse das macht. Also ich genau weiß, in welchem Gangzyklus ist der Muskel an oder aus. Ja? Oder man hat halt eher so einen direkten Ansatz. Und das ist eben das, was auch hier, was wir mit Simon und seinem EMG-Werkzeug machen. Das ist eher die schnelle Diagnostik und das Biofeedback-Training. Und da ist es nicht so, dass man dann wirklich einen Wert hat, man sagt jetzt 400 ist gut oder schlecht, sondern auch da gehen wir wieder individuell drauf. Wir sagen, okay, wir schauen das im Verhältnis mit anderen Muskeln von links nach rechts, also solche Dinge. Aber auch eben, wir setzen es einfach ein, man klebt mal den EMG-Sensor drauf. Jeder Wissenschaftler an der Uni würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil er sagt, oh Gott, das ist ja nicht standardisiert. Ja, aber es geht einfach, ich sehe dennoch, ist der Muskel an oder aus. Und ich lasse den Athleten eine Übung machen, ja, und sehe jetzt einfach, okay, er führt die gut aus, weil der Muskel ist in dieser Position auch wirklich, feuert er am meisten, ist am aktivsten. Ja, und ich kann das ein bisschen für ihn auch kontrollieren. Und ich glaube, da hilft es auch sehr, sehr gut weiter, einfach so eine Rückmeldung zu geben. Ah, ich sehe, was ist mein Muskel an oder aus? Und wenn ich das mache, ja, also so ein Gefühl für die Muskeln zu entwickeln. Und das ist teilweise ganz spannend, auch wieder in die Lernkurve in diesem Bereich.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ersetzt aber nicht die andere Diagnostik. Also da haben wir auch, das ist zum Beispiel, da arbeiten wir mit Delsys zusammen. Da hast du halt mehr Sensoren, die du dann draufklebst, eben in der Ganganalyse. Und dafür ist dann das eine Tool, ist dafür geeignet und das andere für andere. In beiden Fällen heißt es erstmal EMG und je nachdem, woher die Leute kommen, sagen, das ist ja überhaupt nicht geeignet, stimmt nicht. Mhm. Weil ich muss auch den entsprechenden Anwendungsfall sehen. Und zum Skillcord noch, wir setzen das jetzt also aktuell im Preseason-Screening ein, ja, oder auch sozusagen für Zwischenscreening. Andererseits kann man es eben auch mit unterschiedlichen, also als Trainingstool verwenden, ja. Oder man nimmt es eben als Testsystem, weil jetzt beispielsweise bestimmte Übungen auf dem Platz primär stattfinden und ich einfach nur sehen möchte, hat sich da was verändert, ja? Also um Dinge messbar zu machen, die man sonst eher nur schwer messen kann. Und auch das ist die große Herausforderung immer, ne? Fußball ist sehr, sehr komplex. Und woran liegt jetzt etwas? Man kann Dinge nicht so gut isoliert betrachten. Ich kann aber versuchen, verschiedene Dinge zumindest messbar zu machen, um dann vielleicht daraus auf ein größeres Ganzes zu schließen. Ja? Und dabei hilft uns dieses Tool und da können dann beispielsweise auch natürlich die Spieler drauf trainieren. Andererseits machen wir damit auch wissenschaftliche Studien, die sind auch zwei veröffentlicht, was auch so ein bisschen zeigt, also dass wir überhaupt erstmal versuchen, wie kann ich, also ist das ein valides Messsystem, ja, für diese fußballspezifischen Übungen und guck dann sozusagen, also dass ich diese Übung finde, die auch relativ stark mit Fußball oder den Anforderungen im Fußball zusammenhängt und dann kann ich diesen Test übertragen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, wie hier Wissenschaft und Praxis so ineinander übergehen.
Ja, das ist natürlich toll in eurem Fall, dass ihr auch die Möglichkeiten habt, diese Betrachtungen überhaupt vornehmen zu können. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen, das kann jetzt auch nicht jeder Bundesligist machen und da habt ihr natürlich für euch dann einfach auch sehr viel neues Wissen, was ihr generiert und was natürlich dann auch wieder Wettbewerbsvorteile schafft. Lieber Thomas.
Da sind wir auch, da sind wir noch abschließend eben genau bei den Leuten, die dann da sitzen. Also, dass in Position auch Leute sitzen, die das sehen und die das unterstützen und das vorantreiben. Ne?
Ja.
Und dann eben auch den Mehrwert an solchen Dingen sehen. Ja. Und das kann also in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, deswegen.
Ja, sowas wird immer von oben gelebt. Ja.
Das ist auch ganz wichtig, weil das, von unten ist es eher schwer. Ja. Und es braucht aber auch Zeit, also das ist der Punkt. Also wie jetzt auch ein Beispiel von Skillcord, ich setze es nicht ein und habe heute einen Mehrwert, sondern ich muss dann auch gucken, wie entwickelt sich sowas, ja? Und wie kann ich dann Übertragung schaffen? Und dann muss das gelebt werden, in die Prozesse übergehen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was mühsam ist, nicht das System anzuschaffen, sondern eben damit arbeiten zu können und ein Gefühl für diese Systeme zu entwickeln.
Ja.
Und dann Mehrwert generieren.
Die Arbeitswege muss dann, die Arbeitsebene muss dann diese Schritte gehen, auf jeden Fall. Lieber Thomas, wir haben so ein bisschen überzogen, aber ich wollte, vielleicht ist es auch ein Luxusproblem. Nee, ich wollte unbedingt diese zwei letzten Fragen noch platzieren. Aber somit ist das jetzt quasi die Einleitung der Verabschiedung. Ich fand super, super spannend. Das ist sicherlich jetzt für viele aus den Spezialistenabteilungen zwar einerseits fachfremd, aber ich glaube, dass du da heute eine Perspektive hier reingebracht hast, die eben auch gerade für die Fachfremden sehr, sehr inspirierend sein kann, um da vielleicht auch für die eigene Analyse oder vielleicht den Beginn der eigenen Analyse da ein bisschen was mitzunehmen. Und ich fand das sehr, sehr anschaulich. Und ja, also vielen Dank dir da einerseits für die Offenheit, aber eben auch für dieses Teilen dieser Expertise und des, den Learnings, die du da eben auch schon gemacht hast. Und ja, in diesem Sinne vielen Dank an dich und alles Gute dir.
Ich bedanke mich auch, dass ich ja hier sein durfte und genau, freue mich auch sozusagen, ja, auch zu hören, was von anderen ist. Also daher auch gern, wenn da jemand Tipps für mich hat, gerne mich zukommen. Weil wie gesagt, man hat auch immer nur seinen eigenen Mikrokosmos hier. Und ja, wie schon vorher gesagt, wir arbeiten ganz oder alle an ähnlichen Fronten. Ja. Und irgendwie stellt man fest, dass alle ähnliche Herausforderungen haben. Und ja, ich glaube, da ist der Austausch auch wichtig, weil im Endeffekt nimmt man sich nichts weg, sondern ja, man profitiert nur voneinander.
Das sehe ich auch so. Im Zweifelsfall immer für die Zusammenarbeit.
Ja.
Ja, wunderbar. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, alles Gute jetzt erstmal für dich. Und ja, bis ganz bald.
Tschüss.
Ciao, ciao. Und wenn ihr mehr über unsere Arbeit sowie unsere Veranstaltung im Spitzensport erfahren wollt, abonniert unseren Newsletter, für den ihr euch auf unserer Webseite unter www.febayer.com eintragen könnt.